Ja, Tag auch, mein Name ist Hobbs und dies ist der Nur der HSV-Podcast, aufgenommen nach dem 9. Spieltag der Saison 17-18. Unser Hamburger Sportverein empfing am Samstagabend zum Topspiel der Woche den deutschen Rekordmeister, den FC Bayern München, und verlor dieses Spiel denkbar knapp mit 0-1. Wer sich von dieser Podcast-Folge erhofft, dass ich dieses Spiel Revue passieren lasse, dass ich euch meine Eindrücke vom Spiel schilder, ob ich die rote Karte für Gideon Jung gerecht empfand oder nicht, also wer das alles erwartet, dem kann, sage ich, ja, ihr könnt eigentlich jetzt schon wieder nach 43 Sekunden ausschalten, weil das werde ich alles euch nicht sagen können. Ich habe mir vorgenommen, diesen Podcast so ein bisschen anders aufzubauen und euch ein, zwei andere Geschichten zu erzählen. Aber keine Angst, es bleibt natürlich trotzdem fußballlastig und es bleibt trotzdem natürlich HSV-lastig. Aber vielleicht heute mal ein bisschen anders als sonst. Ich muss das eigentlich auch deswegen sagen, weil ich mittlerweile immer wieder mitbekomme über Twitter, dass auch Fans gegnerischen Mannschaften, die gegen den HSV gespielt haben, anschließend sich dann diesen Podcast anhören. Ne? Oder als ich noch davor die Podcast-Folgen aufgenommen habe, die sich das dann davor angehört haben oder halt jetzt auch danach angehört haben. Deswegen, ne, alle FC Bayern München-Fans, ne, diese Folge wird ein bisschen anders als sonstige nur der HSV-Podcast-Folgen, aber es war ja auch ein anderer Gegner, ne, den wir sonst hatten. Wobei es liegt gar nicht am Gegner, dass ich diesen Podcast heute ein bisschen anders aufbaue, sondern es liegt im Großen und Ganzen daran, dass ich das Spiel gar nicht gesehen habe. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe dieses Spiel überhaupt nicht gesehen. Ich saß weder vorm Fernseher noch im Volksparkstadion. Zur gleichen Zeit, wo der HSV gekämpft hat gegen den FC Bayern München, bei, glaube ich, Scheißwetter, saß ich trocken und mit einem Prosecco-Glas in der Hand auf der AIDA und habe die Preisverleihung der goldenen Bild der Frau beigewohnt. Ja? Und wenn ihr jetzt sagt, um Gottes Willen, wo war der Hobbs? Was? Bei der goldenen Bild der Frau, das kann ja wohl nicht angehen. Dann denke ich so, okay, ich werde euch jetzt nicht bekehren in diesem Fußball-Podcast. Ich werde es gar nicht versuchen, erst euch zu bekehren, weil zugegeben, Bild der Frau und Fußball, das sind wirklich zwei völlig konträre Welten. Aber nur so viel für mein Berufsleben ist dieser Abend im Jahr, die Preisverleihung der goldenen Bild der Frau, einer der wichtigsten Termine, einer der schönsten Termine und einer auch der wertvollsten Termine, weil da wirklich immer sechs unglaublich tolle Menschen ausgezeichnet werden, die sich sehr für die Gesellschaft engagieren, selbstlos und per Ehrenamt sich einsetzen für andere Menschen. Und was man da für Geschichten hört und so, das geht wirklich zu Herzen, das ist wirklich toll und es ist wirklich nichts, worüber man lästern sollte und was auch nicht lustig durch den Kakao zu ziehen ist, sondern das ist wirklich großartig, ganz toll. Und deswegen war es für mich eine Selbstverständlichkeit, da natürlich hinzugehen. Aber das Blöde war, dass ich auf der AIDA, entweder lag es an dem Schiff, ja, das lag an dem Abend im Hamburger Hafen, entweder lag es an dem Schiff oder es lag am Hafen oder es lag an meinem iPhone. Woran es lag, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich keinen Empfang gehabt und ich habe nicht mitbekommen, was passiert denn eigentlich im Volksparkstadion. Und das hat mich natürlich schon geärgert an dem Abend, weil als HSV-Fan bist du natürlich im Gedanken im Stadion, ja. Und ganz vereinzelt habe ich mal die ein oder andere Nachricht bekommen, aber das war auch stark zeitverzögernd so richtig was mitbekommen habe ich halt nicht. Und so saß ich da und habe dieser Preisverleihung gelauscht. Und die Preisträgerin bekommen dann ihre goldene Bild der Frau immer von einem Prominenten überreicht, der eine Laudatio hält. Und einer der Laudatoren war Tim Melzer, einer unserer tollen Köche hier der Stadt Hamburg. Und Tim Melzer kam auf die Bühne und hat dann als erstes gesagt, ja Freunde, als ich gefragt worden bin, hier den Preis zu verleihen und so, habe ich ja gerne zugesagt, aber ich habe gar nicht in meinen Kalender geguckt und habe gar nicht gewusst, dass an dem gleichen Abend der HSV zu Hause gegen Bayern München spielt. Und da hat er sich schon noch ein bisschen geärgert. Und er sagt, er hat das jetzt so ein bisschen verfolgt und für alle anderen HSVer, die jetzt hier auf dem Schiff gerade sind und hier bei der Preisverleihung sind, will ich euch nur sagen, scheiße, wir haben verloren gegen Bayern, aber nur 0-1 und unsere Mannschaft muss geil gefightet haben. Ja, und da gab es dann auch sogar Applaus auf dem Schiff. Also ihr merkt, selbst bei einer goldenen Bild der Frau Gala Preisverleihung ist der HSV ein Thema, ne? Und das ist doch ganz toll. Und als ich dann irgendwann in der Nacht zu Hause war, da habe ich mir natürlich dann auch nochmal eine Zusammenfassung angeguckt, habe mir ein, zwei Berichte durchgelesen Ja, und ich kann natürlich dieses Spiel jetzt gar nicht so wirklich beurteilen, aber anscheinend ist es so, dass wir über weite Strecken deutlich besser gespielt haben, als Fußball Deutschland uns das zugetraut hat. Und insofern, moralisch haben wir da sicher mehr verdient als eine Niederlage. Da wäre vielleicht auch ein Unentschieden drin gewesen. Allerdings, und das berichteten mir auch zwei Freunde, die im Stadion waren, die ich dann auch gesprochen habe, ein, zwei Tage später, haben dann schon gesagt, also ganz ehrlich, so geil wir gespielt haben und so Bock dieses Spiel gebracht hat, aber am Ende hätte Bayern auch 3 oder 4-0 gewinnen können, denn in den letzten 10, 15 Minuten gab es wohl mehr oder weniger Minutentakte, hochkarätige Chancen für den FC Bayern. Insofern geht die Niederlage ja in Ordnung. Ich hatte dann über den Nur der HSV-Pod Twitter-Account habe ich dann euch, die Hörer, gefragt, oder zumindest die Hörer, die auch dem Nur der HSV-Pod bei Twitter folgen, habe ich euch gefragt, wie fandet ihr denn die Mannschaftsleistung des Hamburger Sportvereins? Und das war ganz interessant, denn ich glaube, die HSV-Fans haben schon eine gesunde Einstellung zu ihrem Verein, ne? Also, die möglichen Antworten waren auf die Frage, wie war denn die Leistung des HSV, waren die möglichen Antwort begeistert. Also ich bin begeistert von der Leistung, ich bin zufrieden mit der Leistung, ich bin ein wenig enttäuscht von der Leistung oder ich bin unzufrieden mit der Leistung. Diese 4 Antworten, begeistert, zufrieden, ein wenig enttäuscht oder unzufrieden, die konnte man geben. Und am wenigsten Punkte bei den Votes bekamen unzufrieden. Nur 4% meiner Hörer oder der Hörer dieses Podcasts haben gesagt, sie sind unzufrieden mit der Leistung des Hamburger Sportvereins. 13% haben gesagt, naja, ich bin ein wenig enttäuscht von der Leistung. Das waren höchstwahrscheinlich diejenigen, die dann schon gehofft haben, dass wir da vielleicht noch einen Punkt mitnehmen. 18% haben gesagt, sie sind begeistert von der Leistung. Sie sind also völlig elektrisiert aus dem Stadion gegangen, fanden es total geil. Und die absolute Mehrheit, nämlich 65% haben gesagt, sie sind zufrieden mit der Leistung. Sie sind zufrieden. Und das finde ich großartig, denn so ähnlich, glaube ich, konnte man auch Markus Gisdol bei der Pressekonferenz, bei der anschließenden Pressekonferenz, konnte man ihm das, glaube ich, auch so ganz raushören, dass er sagt, natürlich war er irgendwo echt zufrieden mit dem Gefühl, aber er kann natürlich nicht restlos zufrieden sein, weil am Ende haben wir ja das Spiel verloren, ne? Einige von euch haben mir dann auch noch oder haben dann dem Nur der HSV-Pod dann auch noch ein paar Kommentare geschrieben. Ich will die jetzt hier mal ganz kurz vorlesen. Fiete Börnsen schreibt, ich freue mich nicht über die Leistung des HSV, aber ich kann damit leben. Punkt wäre schöner gewesen. Und die müssen jetzt auch folgen, nämlich unter anderem jetzt beim nächsten Spiel gegen die Hertha. Ronny schreibt, ist dem Grund geschuldet, dass mal wieder wie immer im Zweifel klar gegen uns gepfiffen wird. Ich erinnere da gern an die letzte Saison, wo wir die ganzen Elfer gegen uns bekamen, jedoch kaum einen für uns. Seitdem Reli-Ausgleich lastet das schon irgendwie wie ein Fluch über uns. Das ist zumindest das Gefühl, das Ronny hat. Basti77 hat geschrieben, naja, neutrale Sicht, ne, kämpferisch top, spielerisch war das limitiert, aber gegen Bayern ist das Kämpferische ohnehin wichtiger. Dann Miguel Fidalgo schreibt, weil mit 11 Mann und ohne das blöde Gegentor mehr drin gewesen wäre. Ich schätze mal, deswegen hat er dann nur zufrieden oder nur ein wenig enttäuscht angekreuzt, weiß ich jetzt nicht. Joachim 1887 hat geschrieben, insgesamt bin ich zufrieden. Leider kippte das Spiel nach der roten Karte. Hätte mir gewünscht, dass der Schiri es bei einer dunkelgelben belässt. Mini schrieb dann noch, erste Halbzeit waren wir gut, eventuell sogar besser. Zweite Halbzeit zuerst stark unter Druck, aber kaum Chancen für den FC Bayern. Die letzten 15 Minuten wieder offensiver und dadurch Chancen für den FC Bayern. Das sind also eure ersten Kommentare, die mich so erreicht haben. Und klar steht da auch die rote Karte gegen Gideon Jung im Mittelpunkt. Wie gesagt, ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen, aber wie Fußballexperte Broxy und ich das auch gestern bei der aktuellen Reingemacht-Podcast-Folge gesagt haben, Reingemacht-Folge 206, so haben wir beide gesagt, ja, das ist so ähnlich wie beim Elfmeter, ne? Es gibt diese Elfmeter, das sind Kann-Elfmeter, die kann man geben, die muss man aber nicht geben und ich muss sagen, was ich so gesehen habe, erster Moment, ja, das sah schon brutal aus. In den Wiederholungen sah man, so brutal war es nicht, keine offene Sohle und. Klar, hätte man jetzt, kann man jetzt auch diskutieren, ne? Könnte es mal auch gelb geben können und so. Aber es ist wahnsinnig schwer und ich glaube, eine Fehlentscheidung war es nicht. Und insofern muss man dann damit leben. Und klar, dass wir da zu 10 gegen Bayern und dann nur 0-1 verlieren, das ist schon ein großes Kino. Ja, können wir uns nichts verkaufen. Aber ich habe euch das ja schon bei den letzten Podcast-Folgen gesagt. Ich stecke den Kopf gar nicht so sehr in den Sand. Aktuell wirklich noch nicht. Klar müssen wir jetzt wirklich mal wieder anfangen zu punkten. Und das wird jetzt echt langsam eng. Ja, keine Frage. Aber habt ihr das Spiel gesehen, 1. FC Köln gegen Werder Bremen? Oder habt ihr gesehen, Wolfsburg gegen, wen war denn das, Hoffenheim? Und habt ihr gesehen, Berlin gegen Freiburg? Habt ihr das alles mal gesehen? Ey, Freunde, jetzt mal ehrlich. Es wird für uns leider, leider auch in dieser Saison nur darum gehen, nicht abzusteigen. Aber es sind noch, wie viele Spiele sind noch zu spielen? 24, glaube ich, oder 25 sogar. Wir haben super gute Chancen, dass wir 3 Mannschaften hinter uns lassen. Ich würde sogar sagen, vielleicht auch 4 oder 5 Mannschaften hinter uns lassen. Und wenn wir selbstkritisch mit uns sind, und das sind wir ja oft, und wir sagen oft, wie scheiße der Fußball ist, den unsere Jungs da auf dem Platz spielen, aber genauso scheiße ist der Fußball bei anderen Mannschaften auch. Das macht es jetzt nicht schöner für uns, aber das macht es auch so ein bisschen erträglicher. Und ich habe da noch gar nicht so viel Sorgen. Und wir haben jetzt doch diverse Spiele dabei gehabt, Bayern München, Borussia Dortmund, und RB Leipzig, das sind alle Spiele, wo du realistisch gesehen eigentlich auch 0 Punkte einplanen musst. Richtig ätzend ist es halt, wenn du gegen Hannover verlierst, ja, wenn du gegen Mainz verlierst. Das sind so Spiele, die darfst du nicht verlieren. Und deswegen, jetzt spielen wir gegen Hertha. Das ist, ich weiß nicht, ist das unser Angstgegner? Das ist auf jeden Fall eine der Mannschaften, gegen die wir, glaube ich, extrem selten punkten und wo wir ganz schlecht aussehen. Gerade wir spielen ja auswärts in Berlin. Ich glaube, das wird hammerhart. Und natürlich dürfen wir da nicht alles erwarten, aber auf der anderen Seite, Hertha spielt auch echt keinen guten Fußball zurzeit. Das muss man mal so festhalten. Und dann kommt Stuttgart nach Hamburg und das sind dann auch die Spiele, wo du sagst, da ist fast schon ein Punkt zu wenig. Da muss was gehen. Insofern, der Druck herrscht überall, ja, und der Druck jetzt auch ist so groß in Köln geworden, dass sie sich auch von Schmadtke getrennt haben, was ich als völlig, also ohne die Hintergründe zu kennen, ja, vielleicht sind wir in 1-2 Wochen schlauer und dann sagt man, naja gut, wenn man diese Hintergründe gewusst hätte, dann hätte man diesen Weg schon verstanden. Ja, das ist ja nicht undenkbar, dass es da irgendetwas gibt, was wir alle noch nicht kennen. Aber so meine erste Reaktion ist völliger Quatsch, diesen Schmadtke da zu entlassen. Was hat der Mann alles für den 1. FC Köln getan? Hat die von der 2. in die 1. Liga mit grandiosen Transfers, hat er sie in die 1. Liga geführt. Der hat ein goldenes Händchen in den letzten Jahren gehabt. Der ist seit 2013 da. Dem haben sie zu verdanken, dass sie in der 1. Bundesliga spielen oder mit. Er ist einer von denen sie zu verdanken haben. Ja, ihnen haben sie zu verdanken, dass sie auch international spielen. Ja, jetzt in Europa. So, und nun hat er in dieser Transferperiode vielleicht auch mal nicht so gut gelegen, hat auch ein bisschen Pech mit den Verletzungen. Und dann wird so ein verdienter Mann nach 9 Spieltagen rausgeschmissen. Das ist abartig. Und wenn man sagt, ja, so ist aber der Fußball, ja, das muss man aber auch trotzdem nicht so hinnehmen. Ja, also ich finde das echt ätzend. Und da komme ich natürlich logischerweise und automatisch wieder auf unseren Hamburger Sportverein. Denn das letzte Mal, dass wir gegen Bayern München 0-1 verloren haben, das war das letzte Heimspiel, nämlich in der letzten Saison. Ich glaube, es war der 5. Spieltag. Und danach musste Bruno Labbadia gehen. Bruno Labbadia, der den HSV heldenhaft, würde ich fast sagen, vor dem Abstieg gerettet hat und in der Saison darauf 10. geworden ist. Nicht mit dem schönsten Fußball, nicht mit dem besten Fußball, richtig. Aber wir sind 10. geworden. Hey, da würden wir doch alle jetzt Purzelbäume schlagen, wenn wir mal 10. wären, oder? Wir sind 10. geworden. Und der Mann hatte bei Dietmar Beiersdorfer, dem ich auch echt die größte Schuld an diesem Scheiß gebe, ja, der hatte bei Dietmar Beiersdorfer auf einmal keinen Kredit mehr, weil er vielleicht bei Herrn Kühne keinen Kredit hatte oder bei Herrn Struth keinen Kredit hatte, warum auch immer. Das ist doch Wahnsinn, ja. Und deswegen musste Bruno Labbadia gehen, der wenige Wochen zuvor nicht nur den HSV auf den 10. Platz gehoben hat, sondern er wurde auch noch Hamburger des Jahres. Hamburger des Jahres. Schmeißt man raus nach 5 Spieltagen. Schmadtke. Zweite Liga, in die erste Liga, in die Europa League. Nach 25 Jahren das erste Mal wieder europäisch. Zack. Na, kein guter Saisonstart, wird rausgeschmissen. Oder man trennt sich im beidseitigen Einvernehmen, wie dem auch sei. Wahnsinn. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass, wie viele Warnungen muss man denn noch aussprechen, um wirklich jeden wachzurütteln, seid ihr denn bekloppt, wenn man das Gefühl hat, insgesamt ist das eine ganz gute Führung. Und so ruhig, wir haben jetzt 7 Spieltage nicht mehr gewonnen und trotzdem ist es ja im Verein relativ ruhig, obwohl auch die Journalisten hier versuchen immer schon wieder den einen oder anderen Keil reinzuschieben, dass Jens Todt irgendwie im Urlaub war wegen der Transferverhandlung und Gisdol, was weiß ich. Ja, da wird dann immer, werden Geschichten angedichtet. Ich bin dankbar dafür, dass es so ruhig bleibt. Und ich glaube auch, dass mit Heribert Bruchhagen und Jens Todt und Markus Gisdol dieses Ziel, nicht abzusteigen, erreicht werden kann. Ich weiß, es ist nicht das Ziel, was wir alle haben, aber ungefähr 10 Mannschaften in der ersten Fußball-Bundesliga spielen aktuell einen so beschissenen Fußball, dass sie alle Angst haben müssen, abzusteigen. Und das ist das Einzige, worum es jetzt aktuell beim HSV gehen muss. Meiner Meinung nach, ja. Kommt mir jetzt bitte nicht wieder mit dieser Diskussion, wie viel Geld in dieser Mannschaft steckt. Da werde ich doch genauso bekloppt wie ihr. Aber bitte, egal was jetzt gegen Berlin passiert oder gegen Stuttgart, und jetzt machen wir mal den Worst Case und wir verlieren sogar beide Spiele. Ich sage trotzdem, halte dann Gisdol fest und halte dann Todt fest, weil das ist die größte Wahrscheinlichkeit, um mehr Konstanz und am Ende auch mehr Erfolg beim HSV zu haben. Und ich bin froh darüber, dass wir dieses Spiel verlieren konnten zu Hause und dass die Zuschauer im Stadion wohl dennoch recht zufrieden das Stadion wieder verlassen haben und mit der Leistung, mit dem Engagement zufrieden waren. Und ja, so kann es weitergehen. Also, ich bin jetzt weiterhin nicht unzufrieden mit dem HSV, bin jetzt mal gespannt aufs nächste Wochenende. Das Spiel werde ich mir ansehen können. Und dann werde ich natürlich auch weiterhin eine neue Podcast-Folge aufnehmen nach dem Spiel gegen Berlin und dann hoffentlich ja auch dann, wo ich auf das Spiel wieder mehr eingehen kann. Das war mir in diesem Fall ja nicht möglich. Dennoch danke, dass ihr zugehört habt und damit ist diese Folge mehr oder weniger zu Ende. Bis auf die Hörer, die jetzt auch noch sozusagen den Extra-Track hören wollen, den ich ohne Pause sofort weiter reinspreche. Denn ich habe nicht als nur der HSV-Pod, sondern als Hobbs über Twitter Nachrichten bekommen von einem Twitterer, der heißt Mipa. Und Mipa hat gesagt, er kann mich mehr oder weniger gar nicht verstehen. Er findet das ein bisschen merkwürdig, wenn ich das mal mit meinen Worten ausdrücken darf, weil er mich bei Twitter verfolgt und ich habe jetzt in den letzten Tagen viel über die New York Yankees getwittert und dass ich New York Yankees gut finde, obwohl ich HSV-Fan bin, das kann er überhaupt nicht nachvollziehen, weil er schreibt mir, die Yankees sind sowas wie der FC Bayern des Baseballs. Und beim Fußball bist du komplett in einer anderen Richtung. Das ist doch wirklich nur schwer zu erklären. Und da habe ich ihm dann zurückgeschrieben, da hast du recht, das ist wirklich nur schwer zu erklären, aber ich werde für dich in der nächsten Nur der HSV-Podcast-Folge, werde ich dir das erklären, warum ein HSV-Fan sogar ganz bewusst New York Yankees-Fan sein kann. Und für Mipa und für alle, die das interessiert oder die jetzt gerne noch in den nächsten 3 Minuten zuhören wollen, denen erkläre ich das jetzt. Und für alle, die sagen, das interessiert mich doch einen Scheiß, warum der Hobbs auch die New York Yankees gut findet, die können jetzt wirklich ausschalten, weil mehr zum HSV kommt jetzt nicht. Also, Mipa, warum bin ich New York Yankees Fan? Ich habe 1990, ist auch schon ein bisschen her, ne, habe ich ein Jahr in Amerika gelebt. Und zwar ein Dreivierteljahr in Philadelphia und ein Vierteljahr in New York. Und habe dort gearbeitet. Und war, als ich noch keine eigene Wohnung hatte in Philadelphia, habe ich noch bei einer Familie gewohnt, die ein größeres Unternehmen geführt haben, die mich halt auch nach Amerika geholt haben. Und die waren große Basketballfans und ich bin 1990 dann immer zu den Philadelphia 76ers gegangen. Ich habe sogar bei einem Abendessen auch mal Charles Barkley kennenlernen dürfen. Genau gesagt, ich habe ihm die Hand gegeben und wir haben Smalltalk, glaube ich, keine Ahnung, 5 Sätze gewechselt, das war's. Also man kann jetzt nicht sagen, dass wir Best Buddies sind, aber Charles Barkley war ja schon ein ganz geiler Basketballspieler zu der damaligen Zeit. Und 2 Jahre später erst, 1992, wurde Charles Barkley bekannt mit dem USA Dream Team bei der Olympiade. Ich glaube, in Barcelona war das 1992, wo ja neben Charles Barkley auch Scottie Pippen und natürlich Michael Jordan gespielt hat. Und das war, sag ich mal, der Beginn und die Geburt der Popularität der NBA in Europa. So, und ich habe also viel Basketball mir angeguckt, viel Philadelphia 76ers, aber ich war auch bei der Eishockeymannschaft von Philadelphia und auch beim Baseball, weil diese 3 Sportarten, die hat diese Familie, die mich dann nach Amerika geholt hat, die haben die dann stark interessiert und verfolgt. Und so habe ich mir das Ganze auch angetan und bin natürlich ein kleiner Amerika-Fan geworden, gerade was amerikanische Sportarten angeht. So, dann war ich Ende der 90er, Anfang der 2000er mit meiner Frau, mit unserem damals noch recht jungen Sohn, auch in Amerika. Und wir sind mal in ein Baseballstadion gegangen und wir haben uns mal ein Baseballspiel angeguckt. Und das fand mein Sohn oder unser Sohn, wie ihr wollt, das fand mein Sohn so unglaublich geil. Der war total angefixt vom Baseball, war total begeistert und hat gefragt, wie kann man in Hamburg irgendwie Baseball spielen? Und dann waren wir erst bei den Knights. Und natürlich, als er dann noch mehr wollte, ist er dann zu der damals größten Mannschaft, Hamburger Baseballmannschaft gegangen, nämlich zum Hamburger Sportverein, die HSV Steelers. Und hat dann für die Steelers gespielt. Und nur mal so ganz nebenbei hat er mit seiner Jugendmannschaft den bis heute einzigen Titel der Steelers nach Hamburg geholt. Denn tatsächlich, mein Sohn wurde mit seiner Jugendmannschaft vor vielen Jahren deutscher Baseball-Jugendmeister. Also wir haben die deutsche Meisterschaft gewonnen. Und mit den Hamburg Steelers oder HSV Steelers, ich weiß gar nicht, wie sie sich damals genannt haben, jetzt haben sie sich irgendwie umbenannt. Auf jeden Fall ist meine Familie und gerade mein Sohn und ich, wir sind da ziemlich Baseball bekloppt. So, und als der nun angefangen hat, Baseball zu spielen, auch in Hamburg, und wir gesagt haben, Mensch, wie kann man mehr Baseball eigentlich sehen, da haben wir dieses geile App entdeckt, At Bat von der MLB, wo man für, ich sage es jetzt mal, mehr oder weniger $100 im Jahr die ganze Saison sich alle Spiele angucken kann. Ja, und wenn man weiß, es gibt 32 Teams in der MLB und jedes Team spielt 162 Saisonspiele, also es sind ja mehrere tausend Spiele, die man sich da angucken kann, entweder live oder on demand. Und da haben wir gesagt, geil, ja, jetzt können wir über unsere Apple TV, da können wir jetzt endlich mal Baseball gucken, ne? Super. So, und dann ging es los, dass wir gesagt haben, okay, wir interessieren uns jetzt für Baseball. Also, wir kannten mehr oder weniger keine Mannschaft. Wir kannten mehr oder weniger gar keinen Spieler. Also hast du gesagt, okay, aber irgendwie bringt ja so ein Sport nur dann Spaß, wenn man sich auch für eine Mannschaft so ein bisschen konzentriert. Ne? Wenn man eine Mannschaft mehr verfolgt, dann bringt es eigentlich mehr Spaß, ne? Wenn man so ein bisschen denen die Daumen drückt. Okay, welche Mannschaft könnte das sein? Wir waren ja völlig unbenetzt. Ich sage ja immer, einen Fußballverein sucht man sich nicht aus, sondern den kriegt man in die Wiege gelegt, weil man in der Stadt geboren ist oder weil der Vater ihn irgendwie mitgenommen hat oder so ins Stadion. Aber hier beim Baseball war die Situation völlig anders. Wir konnten tatsächlich taktisch überlegen, welche Mannschaft wollen wir denn die Daumen drücken, welche Mannschaft wollen wir uns öfter angucken. Naja, gut, da lag es natürlich an der Nahe, dass ich mich natürlich auch mit Philadelphia beschäftigt habe, weil das war die Stadt, wo ich am längsten gelebt habe. Aber ich glaube, ich war noch nicht mal, als ich in Philadelphia gelebt habe, war ich, glaube ich, da nur beim Basketball und beim Eishockey. Ich glaube, in Philadelphia war ich noch nicht mal beim Baseball. Kann mich zumindest nicht entsinnen. Aber ich war halt einmal in New York bei den Yankees. Und Die New York Yankees, Mipa, da hast du völlig recht, das ist der FC Bayern München des Baseballs. Also die sind auch der Rekordmeister und sind die Mannschaft, die die meisten Fans haben und die meisten Einnahmen und das größte Stadion. Und naja, die New York Yankees. So, also entweder du bist New York Yankees Fan oder wenn du Fan bist von einer anderen Baseballmannschaft, dann findest du sie eigentlich eher scheiße. Also es ist ähnlich wie beim FC Bayern München. So, das ist halt so. Das wussten wir auch, aber wir haben gesagt, ey Mann, und jetzt komme ich ja zum HSV, ne? Wir haben gesagt, ey, wir sind HSV-Fans. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Aber irgendwie kriegst du immer nur in die Fresse und irgendwie verlieren wir immer nur und es sieht irgendwie nicht danach aus, als ob auch mal goldene Zeiten wiederkommen, sondern irgendwie, ne, zur damaligen Zeit Maulwurf und was es da alles gab, sondern die peinliche Zeit vor der Ausgliederung, das waren ja auch keine schönen Jahre davor. Dass wir gesagt haben, irgendwie ist doch scheiße. Wir haben jetzt auch keinen Bock, irgendwie einer Mannschaft die Daumen zu drücken, die auch beim Baseball irgendwie unter ferner Liefen läuft. Wir wollen natürlich auch einer Mannschaft die Daumen drücken, die, wo das Potenzial da ist, dass die mehr gewinnen. Ja. Und ich glaube ja auch generell, dass ein FC Bayern-Fan glücklicher lebt als ein HSV-Fan. Einfach, weil du viel mehr Erfolgserlebnisse hast, viele Glücksmomente. Da spielst Champions League, gewinnst mal eine Meisterschaft oder mal einen DFB-Pokal oder wie auch immer. Ist ja eigentlich das schönere Leben. Also haben wir gesagt, warum sollten wir nicht New York Yankees-Fan werden? Außerdem ist New York, ehrlich gesagt, auch unsere Lieblingsstadt. Also bitte fragt mich nicht, welche Stadt ich geiler finde, Hamburg oder New York. Vielleicht würde meine Wahl am Ende auf Hamburg fallen, weil es meine Heimat ist, aber ich müsste lange überlegen, wenn ich mich entscheiden müsste, weil meine Frau, mein Sohn und ich, wir lieben New York. Und wir wussten auch, hey, wenn wir nach Amerika fahren, oder fliegen natürlich, wenn wir nach Amerika fliegen, dann werden wir immer mal wieder auch nach New York fliegen, weil wir es alle geil finden. Also ist auch die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass die Mannschaft, die wir am meisten vielleicht live sehen können, die New York Yankees sind, weil es die Stadt ist, wo wir uns am meisten aufhalten, wenn wir uns eine Großstadt in Amerika, wenn wir eine Großstadt in Amerika besuchen. Und so fiel die Wahl also auf die New York Yankees. Ganz bewusst, weil, wie gesagt, möglichst erfolgreich, ja, viel mehr Spaß, wenn du mal guckst, dass deine Mannschaft immer gewinnt, ja, gerade weil es der FC Bayern des Baseballs ist, so. Und ja, deswegen haben wir uns dann für die New York Yankees entschieden. Und jetzt, für alle die, die immer noch zuhören, ich glaube, es ist der kleinste Teil, ne? Aber für alle die, die zuhören, wisst ihr, was man unter anderem von den New York Yankees lernen kann? Wisst ihr, wann die das letzte Mal in der World Series standen? Also das ist das Endspiel. Ja, ihr wisst ja im amerikanischen Sport, ne, da gibt's dann ja immer die Playoffs und dann die Endspiele, Best of Seven und so weiter. Und wisst ihr, wann die New York Yankees das letzte Mal in diesem Endspiel standen? Das war 2009. Wir schreiben jetzt das Jahr 2017. Und der Trainer hieß damals Joe Girardi. Und der Trainer heute heißt Joe Girardi. Und zwischen 2009 und 2017 gab es keinen anderen Trainer. Die New York Yankees haben bis heute an diesem Trainer festgehalten, obwohl er, ich glaube, der hat 5 oder 6 Jahre lang noch nicht mal die Postseason erreicht. Postseason ist der Baseball-Begriff für Playoffs. Ja, bei NBA, also beim Basketball, beim Eishockey heißt es ja Playoffs, ne? Und beim Baseball heißt es Postseason. Also die haben noch nicht mal die Postseason erreicht. Das würde gleich bedeuten, als wenn Bayern München 5-mal hintereinander noch nicht mal die Euroleague schafft. Irgendwo im Mittelfeld. Und trotzdem hat dieser Verein immer zu ihrem Trainer gehalten, weil sie sagen, der Mann, das ist ja wie beim Fußball auch, der baut nicht nur diese Profimannschaft auf, sondern die ganze Struktur aller Mannschaften und dieser ganzen Farmteams, die es da untergibt in Amerika, die haben alle die Handschrift von diesem einen Coach und wir glauben an diesen Coach und deswegen Joe Girardi weiterhin der Trainer. Und das muss ich sagen, in dem amerikanischen Sport, wo es ja mindestens um so viel Geld geht wie beim Fußball. Ich meine, die Mannschaft der New York Yankees, du darfst ja, eine Mannschaft darf maximal ein Jahresgehalt von 200 Millionen ausgeben für ihre Spieler. Wenn du mehr ausgibst, dann zahlst du Luxussteuern oder so oder Strafsteuern. Und der aktuelle Kader der New York Yankees ist 216 Millionen. Also da geht es ja auch um richtig, richtig Geld. Und trotzdem halten sie oder haben sie immer an diesem Trainer festgehalten. Wie geil ist das denn? Und der Trainer hat eine Mannschaft gehabt, mit der er 2009 halt die World Series Series auch gewonnen hat. Und dann ist der Fehler passiert, den so viele machen, ne, dass man dann möglichst lange an diesen ganzen Spielern festgehalten hat. Und dann wurde die Mannschaft schnell auch überaltet. Und einige Spieler waren dann halt einfach auch satt, weil sie dann halt das Größte in ihrem Sportleben erreicht haben und haben nachher nicht mehr so die Leistung abgerufen. Und das dauerte so ein paar Jahre. Und eigentlich erst jetzt in dieser Saison ist ein riesen Cut gemacht worden am Anfang des Kalenderjahres. Und man hat die Mannschaft deutlich verjüngt. Und jetzt ist gerade aktuell eine Mischung da aus vielen jungen Spielern, aber auch doch noch zahlreichen alten, erfahrenen, visierten Spielern. Und dieser Mannschaft hat man wenig zugetraut in dieser Saison, weil man sagt, na gut, die sind absolut in der Umbruchphase. Und sie haben es endlich mal wieder in die Postseason geschafft, also in die Playoffs, und sind, wenn ich das mal jetzt ein bisschen plump sagen darf in unserer deutschen Sprache, sie sind bis ins Halbfinale gekommen. Und das ist dann auch ein Best-of-Seven-Rhythmus. Also du musst dann, die Mannschaft, die als erstes 4 Spiele gewinnt, ist dann weiter und kommt dann, wenn man so will, ins Finale und kämpft dann um den World Series-Titel. Und die New York Yankees haben 0-2 zurückgelegen in diesem Halbfinale, haben dann 3 Spiele hintereinander gewonnen, haben sogar 3-2 geführt und dann die Houston Astros, die wirklich eine sensationell geile Saison gespielt haben, haben dann die letzten beiden Spiele gewonnen und somit sind die New York Yankees dann doch im letzten Moment dann doch ausgeschieden, haben ganz knapp das Finale verpasst. Und ich persönlich hoffe jetzt sehr, dass die New York Yankees weiterhin cool bleiben und Joe Girardi weiter den Rücken stärken, sodass er den nächsten Schritt gehen kann in der nächsten Saison, nämlich dann noch mehr jüngere und talentiertere Spieler dazu zu holen und dann wirklich so eine junge, heiße und natürlich hochtalentierte Truppe hat, dass man dann im nächsten Jahr wirklich angreifen kann. Und ja, das ist insofern ganz schön, vielleicht diese Geschichte für euch nochmal, weil ich habe mir die New York Yankees ausgesucht, weil ich in der Hoffnung war, dass die ja so gut wie jedes Spiel gewinnen, und kaum wurde ich in Anführungsstrichen Fan der New York Yankees, haben sie halt ein paar Jahre auch nicht so doll gespielt, deutlich hinter ihren Erwartungen gewesen, nie die Playoffs, nie die Postseason erreicht. Ja, also das waren nicht so dolle Jahre. Und dann dachte ich natürlich manchmal auch so als Yankees-Fan, ey, scheiße, ne? Ey, der HSV bringt schon keinen Spaß und dann bringen die Yankees auch keinen Spaß, wie ätzend. Aber während der HSV halt ständig seine Trainer gewechselt hat und seine Vorstandsvorsitzenden und seine Manager, habe ich so gesehen, ey, aber in New York bleiben die cool, ne? Und die recherchieren, woran kann es liegen, und gehen Schritt für Schritt für Schritt den neuen Weg und verbessern sich und bleiben cool in der Führung. Und jetzt haben die so eine geile Saison gespielt und es hat so viel Spaß gemacht, den New York Yankees zuzugucken. Das war ein Fest. Und jetzt kann ich voller Überzeugung auch sagen, ich bin New York Yankees Fan. Ich bin vielleicht New York Yankees Fan geworden, weil ich auch mal FC Bayern Fan sein wollte, weil ich auch mal zu den Fans gehören wollte, wo die Mannschaft möglichst oft gewinnt. Ja, aber ich bin, also wenn ihr so wollt, ne, war der Hintergedanke vielleicht so ein kleiner Erfolgsfan werden. Aber ich habe in diesen Jahren von den New York Yankees auch lernen können, auch wenn du ganz oben stehst und du wirst natürlich gehatet von vielen anderen, ja, von Boston Red Sox und von vielen anderen Mannschaften wirst du gehatet. Und wenn ich mit Personen spreche, die sich auch für Baseball interessieren, und ich sage, ich bin New York Yankees Fan, das ist immer scheiße. Was bist du, New York Yankees? Die sind doch ätzend. Sonst, ne? Also du hast dann immer so ein, ne, du musst dich dann immer wieder rechtfertigen. Ich glaube, die FC Bayern München Fans, ich glaube, es wird keinen mehr geben, der diesen Podcast bis hierhin gehört hat, ne? Aber die FC Bayern München Fans, die werden das auch verstehen, weil höchstwahrscheinlich, ne, also entweder triffst du auf andere FC Bayern Fans oder du kriegst gleich zu hören, oh Gott, was ist das denn, ne? Total langweilig und FC Bayern und blöd. So. Das musste ich mir ja auch als New York Yankees-Fan anhören. Aber während mein HSV halt immer hektisch geblieben ist oder immer hektisch war und unprofessionell und furchtbar, sind die New York Yankees cool geblieben. Und jetzt haben sie so eine geile junge Truppe, die so einen Spaß bringt und die auch ihrem Coach, dem Joe Girardi, so viel zurückgeben, was er dieser Mannschaft gegeben hat, dass er ihnen Vertrauen geschenkt hat, dass er halt wichtigen Spielern auf wichtigen Positionen, ich will jetzt ja gar nicht mit euch fachsimpeln über Baseball, aber die jung und hungrig und talentiert waren, aber die natürlich Fehler gemacht haben. Er hat an sie geglaubt, er hat sie auf den Platz gelassen, er hat sie nicht ausgewechselt. Er hat ihnen extra Coaches an die Seite gestellt, die ihre Leistung noch mehr verbessern sollen. Er hat Psychologen eingestellt, die noch mehr dafür sorgen sollen, dass du dich fokussieren kannst auf deinen Sport, weil jede Mannschaft spielt halt 162 Ligaspiele. Vom 1. April bis Ende September spielen die ja mehr oder weniger fast jeden Tag. Und Baseball, nur mal nebenbei gesagt, ist halt ein echt anstrengender Sport. Ja, du spielst den 3 Stunden mehr oder weniger. Manche Spiele gehen auch 2, 2,5 und manche auch mal länger als 3,5. Aber in der Regel sind die so 3 Stunden lang. Es ist halt kein Ausdauersport, so wie Fußball, wo sie irgendwie 10, 15 Kilometer laufen. Das tust du beim Baseball nicht. Und deswegen kannst du ja mehr oder weniger jeden Tag spielen, weil du halt keinen Ausdauersport machst. Aber wer Baseball mal gespielt hat, das ist hochtaktisch, das ist hochsensibel. Du musst sehr konzentriert sein. Und lasst euch nicht irritieren, wenn da mal einer vielleicht einen dickeren Bauch hat oder die da irgendwie ihre Sonnenblumenkerne irgendwie kauen oder Kaugummi. Und du denkst, oh Gott, was sind das denn alles für Typen? Es ist halt ein ganz anderer Sport als Fußball. Aber immer wenn es drauf ankommt, immer wenn der Pitch geworfen wird, immer wenn ein bestimmter Spieler an einen Schlag geht, dann werden sofort in der Defense Taktiken verändert, dann stellst du dich woanders hin, dann musst du hochkonzentriert sein und du bist nach 3 Stunden Baseball, bist du fertig, bist du kaputt, ja, weil es dich halt angestrengt hat im Kopf, weil es taktisch wirklich anspruchsvoll ist. Das kann man nicht glauben, wenn man diesen Sport nicht so richtig verfolgt, das kann ich schon verstehen. Aber alle Freunde, die so bei mir im Hamburger Dunstkreis sind und denen ich den Sport dann mal auch immer erkläre, die können das dann, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Und wenn ihr das jetzt hier so hört, dann könnt ihr das vielleicht nicht so nachvollziehen. Aber du bist halt kaputt, du bist fertig, ja. Aber du bist am nächsten Tag halt auch wieder fit, weil du halt nicht diesen Ausdauersport hattest, ne? Also dann bist du halt, ja, dann tankst du einmal durch und schläfst dich einmal aus und am nächsten Tag kannst du dann auch wieder die nächsten 3 Stunden spielen. Ne? Du kannst ja auch mehr oder weniger jeden Tag 3 Stunden Schach spielen, ja. Aber du bist nach 3 Stunden Schach höchstwahrscheinlich auch kaputt, ja. Und dir raucht der Kopf. Damit will ich jetzt nicht Baseball mit Schach vergleichen. Das war jetzt nur ein spontaner Vergleich, weil man sagt, es ist halt auch taktisch und du musst dich halt sehr taktisch bewegen. Gut, so, das war ein Exkurs im Baseballsport und das war die Erklärung, Mipa, die niemals in 140 Zeichen gepasst hätte, warum ein HSV-Fan ganz bewusst mit voller Absicht und auch mit vollem Wissen, was das bedeutet, New York Yankees-Fan werden konnte. Und es zeigt mir halt, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich immer an den HSV-Trainern festhalte. Ich glaube ja auch, ganz ehrlich, ob Bert van Marwijk oder Slomka oder wie sie alle hießen, wenn wir cool geblieben wären, wenn wir an sie geglaubt hätten, wenn wir gesagt hätten, wir lassen uns hier nicht auseinanderbringen, ja, Führung, Fans und Mannschaft gemeinsam, dann waren das alles Trainer, die schon in anderen Städten bewiesen haben, dass sie es können. Und dann wären wir nicht schlechter gewesen als nach diesen Trainerwechseln. Denn wir spielen seit Jahren immer nur gegen den Abstieg. Und ich glaube nicht, dass es deutlich schlechter geworden wäre, wenn wir an diesen Trainern geglaubt hätten. Ein bisschen ausnehmen tue ich jetzt mal Zinnbauer, nicht weil ich ihn jetzt nicht mochte oder so, aber weil ich so denke, boah, bei so einem psychologischen Druck und so ein unerfahrener Trainer, ich glaube, da war es ganz gut, mal eine Reißleine zu ziehen und am Ende nachher ja Labbadia zu installieren. Aber ansonsten muss ich sagen, sind die Yankees für mich auch wieder ein Beispiel, dass man sagt, bleib cool, analysier ganz in Ruhe, woran liegt es, warum spielen wir momentan nicht so gut, wie müssten wir es besser machen, und dann geh da ganz analytisch ran und dann mach das Schritt für Schritt für Schritt. Lass dich nicht hetzen, weil die New Yorker Presse natürlich, das letzte Satz dazu, die New Yorker Presse natürlich, auch die Yankees unglaublich stark kritisiert. Auch der Joe Girardi wurde in den letzten Jahren natürlich unglaublich kritisiert. Es war ein Skandal, dass die New York Yankees nicht in die Postseason kommen. Ja, und das, wie gesagt, ich glaube, 5-mal hintereinander haben sie es noch nicht mal geschafft, in die Postseason zu kommen. Ja, das war für die, ja, 5-mal hintereinander für den FC Bayern noch nicht mal Europapokal spielen. Ich weiß gar nicht, wie viel Trainer der FC Bayern dann schon entlassen hätte. Und das hätte ich natürlich nie gedacht, als ich New York Yankees Fan geworden bin, dass ich das mal lerne. Ich hätte auch gedacht, ich gucke einfach nur einer erfolgsverwöhnten Mannschaft zu, wie sie möglichst erfolgreich Baseball spielen. Nee, das war gar nicht so. Aber diese Saison, muss ich sagen, konnte ich echt genießen. Und ich hatte ein unglaublich geiles Jahr mit den Yankees und unglaublich viel Spaß. Ich habe gerade in den letzten 2-3 Wochen diverse Nächte durchgemacht, weil die Spiele oftmals jetzt diese Playoff-Spiele, diese Postseason-Spiele, diese Alles-oder-nicht-Spiele, klar, die gehen natürlich zur Primetime dann an den Schlag, das ist dann 20 Uhr in Amerika und das war dann oftmals 2 Uhr nachts hier in Deutschland und mein Sohn und ich, wir haben uns diverse Nächte um die Ohren gehauen und sind dann irgendwie abends um 6 oder 7 haben wir versucht ins Bett zu gehen, weil wir um 2 Uhr wieder im Zimmer saßen und dann wieder die Yankees geguckt haben, weil wir halt auch dieser jungen Truppe so unglaublich gern zugeguckt haben und die so frech gespielt haben und so, ja, geil irgendwie. Und das hat halt Spaß gemacht. So, Mipa, für dich war das, ich hoffe, das war Antwort genug. Ich erwarte jetzt von dir einen großen Applaus, meinetwegen auch ein Unverständnis, wenn ich das nicht so gut erklären konnte, dass du sagst, na gut, das kann ich nachvollziehen, aber ich erwarte zumindest jetzt mal von dir ein Feedback, ne, über Twitter. Und für alle anderen, die sich eventuell auch dann für Baseball ein Stück weit interessieren und sich jetzt outen können, jetzt ist der Moment, schreibt beim Nur der HSV-Pod oder bei mir als Hobbs gerne einen Twitter-Kommentar, wenn ihr wollt, zum Thema Baseball. So, und das soll es gewesen sein nach dem Spitzenspiel unseres Hamburger Sportvereins. Durchpusten. Ich hoffe, wir haben jetzt eine ganz gute Woche. Den DFB-Pokal müssen wir ja leider ohne den HSV genießen. Finde ich auch irgendwie langweilig. Und ja, dann melde ich mich wieder nach dem Spiel in Berlin. Und in diesem Sinne, vielen Dank für euer Ohr und tschüss aus Hamburg.